Wir sind als Leitungskreis, als Trägerkreis wirklich sehr erfreut, dass ihr euch alle die Zeit genommen habt und einfach Interesse zeigt, an solch einer Konferenz zusammenzukommen, unter dem Evangelium zu erfahren, weiter gemeinsam zu entdecken, ja, was ist das Evangelium und wie können wir noch besser das Evangelium verkünden, auch in unseren Gemeinden. Und so wollen wir das heute Morgen vom Alten Testament einmal her aufziehen und betrachten. Dieser erste Vortrag heute Morgen unter dem Thema das Alte Testament und die Geschichte der unendlichen Gnade Gottes oder auch der endlichen Gnade Gottes. Ja, warum es unendlich oder endlich ist, da werden wir dann gleich nochmal zukommen. 1846 hielt der Anglikaner Thomas Bernard einen sehr interessanten Vortrag, eine Vortragsserie unter dem Titel The Progress of Doctrine in the New Testament. Ja, die Weiterentwicklung der Lehre Gottes im Neuen Testament. Und was er in diesem Buch, was noch bis ins 20. Jahrhundert eigentlich populär war und gelesen wurde, was er darin aufzeigt, ist, wie auch im Neuen Testament sich nochmal bis hin zu den Briefen des Paulus noch weiter definiert hat, was ist eigentlich das Heil, was Jesus Christus uns bereitet hat. Aber auch in diesem Buch geht er zurück aufs Alte Testament. Und er spannt diesen Bogen sehr schön eigentlich von den Gedanken über die Frömmigkeit der Patriarchen, dann über das System und den Bund des Gesetzes und dann auch die höhere Spiritualität der Propheten und zeigt dann auf, wie im Neuen Testament, als Jesus Christus in menschlicher Form aus dem Himmel herabkam in diese Welt, es eigentlich eine Art Explosion gegeben hat, wo das Heil Gottes, das, was Gott dieser Welt bereitet hat, jetzt noch deutlicher wurde. Aber dann kam sogar noch eine weitere Stufe der Offenbarung der Herrlichkeit des Heils, was Gott uns bereitet hat, als Jesus gen Himmel gefahren ist und seinen Heiligen Geist zu Pfingsten hier herabgesandt hat, dass er die Gläubigen erfüllt. Und so zeigt Bernard auf, wie eigentlich der Höhepunkt des göttlichen Heils sich in dem offenbart, was Paulus dann in seinen Briefen beschreibt, unter diesen Begriffen eins sein mit Christus Jesus. Dass der Gläubige in und mit Jesus Christus verbunden ist. Und Bernard an dieser Stelle zitiert er nicht unbedingt Kolosser 1, Vers 27, aber ich denke, wir können nicht anders als an diesen Vers denken, in dem es heißt, Kolosser 1, 27, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das war das Geheimnis, das ist das Geheimnis für alle Völker bereitet, was angefangen bei der Frömmigkeit der Patriarchen sich angedeutet hat, worauf wir gewartet haben und was jetzt, als der Heilige Geist in diese Welt herabgesandt hat und die Gläubigen mit Christus, dem auferstandenen, lebendigen Christus vereint, sich offenbart hat. Eine erstaunliche Geschichte, die sich hier durch die ganze Bibel hindurch offenbart, in diesem Bogen, der hier gespannt wird, den Bernard auch in seinem Buch beschreibt. Eine erstaunliche Geschichte und doch das vielleicht sogar noch erstaunlichere an dieser Geschichte ist, dass schon von Anfang an Gott dieses Heil, diesen Höhepunkt des Heils angekündigt hat. Und dass sich hier eine Spannung anbahnt durch das ganze Alte Testament, wo sicherlich noch viele Details fehlen. Was wird Gott tun? Wie wird diese herrlichste Form der Offenbarung seines Heils ausschauen? Aber gerade dadurch, dass noch so viele Details fehlen, sich eine Spannung aufbaut, die sich dann in dem Heil, was auch wir in Jesus Christus erlebt haben, entspannt. Wir können diese Geschichte, die wir hier im Alten und dann auch im Neuen Testament lesen, ja, die Geschichte der Gnade Gottes nennen. Wir können sie eigentlich sagen, es ist die Geschichte der endlichen Gnade Gottes. Denn von Anfang an wurde deutlich, es muss etwas radikal anderes kommen als der Bund, den Gott damals am Berg Sinai mit seinem Volk geschlossen hat. Von daher ist es eine Gnade, die am Ende steht. Ja, auf Englisch könnte man auch sagen, grace in the end. Am Ende muss die Gnade stehen. Und deshalb können wir hier von einer der Geschichte der endlichen Gnade im Alten Testament reden. Aber es ist auch die Geschichte der unendlichen Gnade. Denn das, was Gott in Jesus Christus, auf den wir durch das ganze Alte Testament hindurch gewartet haben, offenbart hat, ist die großartige, die souveräne, alles andere übertrumpfende, unendliche Gnade Gottes. Und so wollen wir uns diesem Thema heute Morgen einmal zuwenden, das Alte Testament und die Geschichte der unendlichen Gnade Gottes. Nun habe ich eben schon kurz angedeutet, dass diese endliche, unendliche Gnade Gottes nicht als eine große Überraschung kommt, sondern schon von Anfang an eigentlich angekündigt wurde. Aber wo? Von welchem Text rede ich hier? Diejenigen, die vielleicht schon bei mir auch Vorlesungen besucht haben, wissen, dass ich jetzt hier beim 5. Mose Kapitel 30 Vers 6 lande. Und vielleicht könnt ihr eure Bibeln mal zum 5. Mose Kapitel 30 Vers 6, dieser Text am Ende des Gesetzes, des Pentateuchs, aufschlagen. Und hier finden wir schon die klare Andeutung, dass das göttliche Heil nicht etwas ist, wo nur Gott einen äußerlichen Bund mit dem Menschen schließt, sondern wo er etwas in dem Herzen des Menschen tut. Letztendlich muss daraufhin das Heil Gottes hinauslaufen. Und so heißt es hier im 5. Mose Kapitel 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du an ihm, dass du am Leben bleibst. Vielleicht lesen wir diesen Text einmal in seinem größeren Kontext, lesen vielleicht nochmal ab Vers 1 und dann bis Vers 9. Eigentlich wäre es wunderbar, wenn wir das ganze 30. Kapitel lesen, aber dazu fehlt uns jetzt die Zeit. Aber lesen wir einmal diese ersten 9 Verse, um zu sehen, diese Prophezeiung der Beschneidung des Herzens, in welchem Kontext sie hier vorliegt. Da heißt es hier in Vers 1, wenn nun dies alles über dich kommt, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du es dir zu Herzen nimmst, wenn du unter den Heiden bist, unter die dich der Herr, dein Gott, verstoßen hast, und du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchst, du und deine Kinder von ganzem Herzen und von ganzer Seele in allem, was ich dir heute gebiete, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen. Hier ist die Rede von Segnungen, die Gott seinem Volk vorgelegt hat, wo er gesagt hat, wenn ihr mich liebt, wenn ihr meinen Geboten gehorcht, dann werde ich euch reichlich segnen in dem verheißenen Land, in das ihr ziehen werdet. Wenn jedoch nicht, dann werde ich Flüche über euch bringen. Und der größte dieser Flüche, dieser Strafen, die Gott über sein Volk bringen würde, ist, dass sie unter den Heiden verstreut sich wiederfinden, wieder in einer Art ägyptischen Gefangenschaft. Und hier heißt es jetzt, wenn ihr dann euch in dieser Gefangenschaft befindet, aber dann zu mir umkehrt, Vers 3, so wird der Herr, dein Gott, deine Gefangenschaft wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat. Wenn du bis ans Ende des Himmels verstoßen wärst, so wird dich doch der Herr, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen. Und er wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich zahlreicher machen, als deine Väter waren. Und jetzt, nachdem Gott hier verheißt, dass er das Volk aus der Gefangenschaft, was sich auch später in der babylonischen Gefangenschaft erfüllt hat, zurückbringen wird, dann heißt es jetzt hier in Vers 6, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Gott wird sich zu dir, zu dich dem Volk Gottes zurückwenden, wenn du dich zu ihm zurückwendest, und dann wird er ein Werk an deinem Herz unternehmen. Und dann Vers 7. Aber all diese Flüche wird der Herr, dein Gott, auf deine Feinde legen und auf die, die dich hassen und verfolgen. Diese Flüche, die eben noch Israel selbst erlebt hat, werden jetzt auf die Feinde kommen. Du aber wirst umkehren und der Stimme des Herrn gehorchen, dass du tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete. Und der Herr, dein Gott, wird dir Glück bringen zu allen Werken deiner Hände, zu der Frucht deines Leibes, zu den Jungtieren deines Viehs, zum Ertrag deines Ackers, dass dir zugute komme. Denn der Herr wird sich wieder über dich freuen, dir zugut wird er sich über deine Väter gefreut haben. Hier prophezeit Gott, dass letztendlich diesen Bund, den er am Berg Sinai mit dem Volk geschlossen hat, eines Tages tatsächlich erfolgreich sein wird. Das Volk wird in dem verheißenen Land gesegnet und fruchtbar sein, weil sie den Herrn lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Aber letztendlich, dass nicht ihr eigener Verdienst ist, sondern der Verdienst des Herrn, dadurch, dass er ihre Herzen beschnitten hat. In diesem Kontext finden wir also diese Prophezeiung, und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden und das Herz deiner Nachkommen, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Und diesen Text wollen wir jetzt einmal in dem Kontext von dem fünften Buch Mose betrachten, dann aber auch den größeren Kontext des ganzen Alten Testamentes uns vornehmen und dann, wie auch Bernhard es gemacht hat, diesen Bogen zum Neuen Testament, zu dem Ende, zu dem Triumph der Heilsgeschichte, der Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt, weiterverfolgen und daraus dann auch für uns persönlich, aber auch für unsere Verkündigung einige Anwendungen ziehen. Fangen wir also einmal an mit dem Kontext dieser Verheißung in dem Buch Deuteronomiums selbst. Eben als Michael gefragt hat, ob noch irgendwer anderes ein großer Fan vom 5. Mose ist, weiß ich nicht, wie viele sich gemeldet haben. Ich weiß nicht, wer sich mit diesem Buch schon auseinandergesetzt hat, aber vielleicht hier kurze Einleitung zu diesem Buch. Es ist ein Buch, was eigentlich aus drei Predigten besteht, die Mose damals am Jordanufer in der Ebene Moabs, kurz bevor das Volk dann in das verheißene Land eingezogen ist, gehalten hat. Und nach diesen drei Predigen folgt dann auch noch die Einführung in ein Ritual, wo Segen und Flüche über dem Volk Gottes ausgesprochen wurden, in Aussicht gestellt worden für ihren Gehorsam oder auch Ungehorsam. Dann folgt in Kapitel 32 noch ein Lied, das Lied des Mose, auch ein sehr wichtiger Text im Alten Testament. Dann folgt ein Segen, den Mose über die 12 Stämme ausspricht. Und diese einzelnen Elemente sind dann eigentlich in dem 5. Buch Mose in einen Erzählrahmen eingepasst. Dieser Erzählrahmen, der dann in Kapitel 34 endet mit der Beschreibung des Todes von Mose. Am Ende seines Lebens wird Mose auch aufgetragen, dass er diese Predigten und dieses Lied und dieses Ritual von Segen und Flüchen in einem Buch, nämlich dem Buch des Gesetzes, aufschreibt. Diese Worte, die Mose damals in der Jordanebene hielt, sollten verewigt werden. Und wenn wir dann die Geschichte im Alten Testament weiterlesen, sehen wir, wie tatsächlich immer wieder das Volk sich berufen hat auf das Buch des Gesetzes, immer wieder zurückgekommen ist auf diese Worte, die Mose damals aufgeschrieben hat. Aber weil es eben ein Predigten sind über diesen Bund, den Gott mit seinem Volk schließt, hat dieses Buch auch durchaus die Elemente eines typischen Bundes. Und wir müssen das heute Morgen nicht durchgehen, was die Elemente eines Bundes, der damals im Nahen Osten, im antiken Vorderen Orient geschlossen wurde, enthält. Aber in gewisser Weise geht es über diesen typisches Bundesdokument hinaus. Insofern, das ist etwas prophezeit über die Zukunft, wie wir auch eben schon gesehen haben. Ja. Ganz sicher weiß schon Gott, der Mose diese Worte aufgetragen hat, wie dieser Bund ausgehen wird. Das ist ein Blick in die Zukunft. Am Ende des Buches lesen wir, wie Gott Mose offenbart und sagt, diesen Bund, den ich hier am Berg Sinai mit dem Volk geschlossen habe, ist ein Bund, können wir schon fast sagen, der in die Hose gehen wird, der schief gehen wird. Denn ich kenne dieses Volk, sagt Gott zu Mose. Ich weiß, wie halsstarrig sie sind und ich weiß, dass diese Gesetze, diese Gebote, die ich ihnen hier vorlege, dass sie die nicht halten werden. Ja, Mose schreibt dann selbst, beschreibt selbst in seinen Predigten, wie er aus eigener Erfahrung erlebt hat in diesen 40 Jahren der Wüstenwanderung, was für ein halsstarriges Volk sie sind. Und wo wir nur denken, wenn Mose jetzt erstmal gestorben ist und seine Führung, seine Leitung nicht mehr vorhanden ist, wie wird dann wohl diese Geschichte ausgehen? Es wird zwar deutlich, dass Gott seinem Volk noch so viele Gesetze geben konnte, es bedurfte etwas sehr viel Größerem, um sie zu einem Volk zu machen, das den Herrn wahrhaftig liebt, von ganzem Herzen und mit ihrer ganzen Seele. Gott konnte diesem Volk noch so viele Segensverheißungen vorlegen. Es wird sehr deutlich, es bedurfte sehr viel mehr, etwas sehr viel Größerem, um aus diesem Volk ein gehorsames Volk zu machen. Gott konnte hier noch so viele Warnungen vor das Volk stellen und sagt, gehorcht mir denn sonst? Aber nein, auch das würde sie nicht davon abhalten, von dieser Hartherzigkeit. Es wird sehr deutlich, dass etwas sehr viel Größeres kommen muss als nur äußere Einflüsse. Und so wird am Ende des Buches trotzdem das Volk vor die Wahl gestellt. Zu wählen zwischen Segen und Fluch. Zu wählen zwischen Leben und Tod. Indem sie wählen zwischen Gehorsam oder Tod. Und es ist eigentlich eine Entscheidung, vor der das Volk Gottes immer wieder durch die ganze Geschichte hindurch steht. Und gerade das macht auch das Alte Testament eigentlich zu einem so traurigen Buch, dass an den entscheidenden Stellen das Volk sich nicht für den Segen entschieden hat, sondern für den Ungehorsam. Und so den Fluch und die Strafe Gottes, das Gericht Gottes über sich gebracht haben. Aber es gibt jetzt hier in dem Ausblick, in dieser Vision der Zukunft Israels nicht nur Dunkelheit, sondern es gibt ein sehr helles Licht. Durch das ganze Buch hindurch hat Mose jetzt schon 43 Mal das Thema des Herz, das Herz des Volkes, das Herz des Menschen angesprochen. Mose hat es ja in seinen Predigten unter Inspiration Gottes sehr deutlich gemacht. Es ist letztendlich etwas, was am Herzen geschehen muss. Der Gehorsam ist eine Herzenssache. Die Liebe zu Gott ist eine Herzenssache. Sie brauchen eine Erneuerung des Herzens. Und genau das ist es, was hier in Aussicht gestellt wird. Wenn auch die Situation, die Zukunft Israels so hoffnungslos aussieht, so wird doch der Herr sich gnädig zeigen, indem er das Herz des Volkes beschneidet, damit sie den Herrn, ihren Gott, lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und damit das Leben erben. Ich denke hier, wenn wir eine kurze theologische Anwendung machen, sehen wir schon, wie das Alte Testament so deutlich für uns macht, die Verdorbenheit des Menschen. Wie der Mensch aus sich selbst heraus niemals in der Lage ist, Gottes Wohlwollen zu gewinnen, wie der Mensch aus sich selbst heraus niemals wirklich in der Lage ist, Frieden mit Gott zu haben. Gott muss in seiner unendlichen Gnade in dem Leben des Menschen eingreifen, um diese Beziehung, um diesen Segen des Menschen zu sichern. Aber diese Verheißung, dass der Herr das Herz seines Volkes beschneiden wird, wird hier mit drei Details, sicherlich noch mehr Details, aber drei Details, die wir kurz aufführen wollen, verkoppelt. Zuerst mal sehen wir hier eine klare Voraussetzung dafür, dass diese Beschneidung kommt, dass diese Erneuerung des Herzens kommt. Diese Voraussetzung für das Erleben dieser Gnade ist wahre Umkehr. In dem größeren Kontext, den wir eben gelesen haben, haben wir in Vers 2 gelesen. Wenn du umkehrst zu dem Herrn, deinem Gott, so wird der Herr, dein Gott, dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen und wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Wenn du umkehrst. Die Umkehr war Voraussetzung dafür, dass sie diese unendliche Gnade Gottes am Ende ihrer Geschichte erleben. Und da denken wir gleich auch an die Worte Jesu. Der sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe gekommen. Genau dieselbe Aufforderung, die wir bei Jesus in seinen Predigten finden, finden wir durch das ganze Alte Testament durch. Um wirklich solch eine Gnade zu erleben, war Umkehr nötig. Und immer wieder haben die Propheten durch das ganze Alte Testament hindurch dazu aufgefordert. Darf ich vielleicht sogar einmal hier schon diese These deponieren, dass eigentlich die einzelnen Bücher des Alten Testamentes genau uns dahin führen sollen, nämlich zu der Umkehr, dass wir uns von unserer eigenen Sünde abwenden und ganz dem Heil und der Gnade, der souveränen Gnade Gottes zuwenden. Als zweites sehen wir hier nicht nur schon die Voraussetzung für das Erleben dieser Gnade, sondern auch das Auswirken dieses Erlebens dieser Gnade. Es wird sich, diese Erneuerung des Herzens wird sich letztendlich darin zeigen, dass das, was eigentlich den Bund zwischen Gott und dem Menschen ausmacht, erfüllt. Nämlich, dass Gott sein Volk liebt und sein Volk ihn liebt. Denn es heißt hier, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, auf dass du am Leben bleibst. Da müssen wir gleich zurückdenken, auch schon an 5. Mose 6, Verse 4 bis 6, das Schema. Der Herr, dein Gott, ist einer. Du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deinem Verstand. Das ist letztendlich das, was den Bund zwischen Gott und seinem Volk ausmacht. Und genau das wird die Auswirkung dieses Bundes sein, dieser Erneuerung des Herzens. Aber ich denke, es wird hier auch noch drittens sehr deutlich, dass die Ursache des Erlebens dieser Gnade Gott selbst ist. Nicht nur ist es Gott, der seinem Volk eine Herzenserneuerung geben muss, sondern es ist Gott, der sogar sein Volk überhaupt dazu befähigen muss, zur Umkehr zu kommen. Und wenn wir das Alte Testament lesen, wird es immer deutlicher, dass nicht einmal zu dieser wahren Umkehr zu kommen, nicht einmal dazu war das Volk Israel in der Lage. Auch hier sehen wir schon diese klaren Komponenten des Evangeliums im Neuen Testament offenbart. Nicht nur die Verdorbenheit des Menschen, die Hilflosigkeit des Menschen in einer Beziehung zu Gott zu leben, sondern auch die Notwendigkeit des souveränen Einwirkens Gottes in dem Herzen des Menschen. So wie wir es auch gestern Morgen diejenigen, die hier im Gottesdienst waren, in der Predigt von John Piper gehört haben. Dass wenn Gott nicht durch seinen Heiligen Geist unser Herz öffnet, können wir nicht einmal zu der Buße kommen, die schon Voraussetzung ist, dass wir überhaupt solch eine Erneuerung erleben. Es muss aus Gnade allein sein, was hier am Ende dieser Geschichte steht. So haben wir also jetzt einmal diesen Kontext dieser Verheißung hier ganz kurz versucht zu verankern in dem Buch Deuteronomium, 5. Buch Mose selbst. Und gehen wir jetzt mal einen Schritt weiter. Und diese Verheißung der Gnade, die am Ende stehen muss, ist eine Gnade, ist eine Verheißung, die nicht nur im 5. Buch Mose sich dann findet, sondern die uns jetzt durch das ganze Alte Testament hindurch begleitet. Am Ende muss Gott etwas Neues, etwas radikal anderes machen als diesen Bund, den er dort am Berg Sinai geschlossen hat. Ich würde es vielleicht so beschreiben, das Alte Testament ist eine Sammlung von Schriften, die auf die Notwendigkeit der souveränen und übertrumpfenden unendlichen Gnade Gottes in der Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk hinweist. Es ist eine Sammlung von Schriften, die uns als Leser dahin führen soll, dass am Ende der Mensch, das Volk Gottes, angewiesen ist auf die souveräne und übertrumpfende Gnade Gottes. Jedes der alttestamentlichen Bücher führt die Theologie und diesen Grundriss der Notwendigkeit der souveränen und übertrumpfenden Gnade Gottes in der Bundesbeziehung mit Gott weiter aus. Der Theologe, alttestamentlicher Theologe und Alttestamentler Paul House beschreibt das Buch Deuteronomium, 5. Buch Mose, für uns wie folgt. In jeglicher Hinsicht ist das 5. Buch Mose eines der wichtigsten Bücher im Kanon. Sein historischer Rahmen verbindet Sinai und die Erfahrungen in der Wüste mit der Landeinnahme Kanaans und bietet einen Übergang von Mose zu Josuas Leitung. Seine kanonische Platzierung schließt den Pentateuch durch eine wirksame Auslegung von Exodus, Levitikus und Numeri ab. Aber es bietet auch einen Rahmen für die Auslegung der vorderen und hinteren Propheten, also der geschichtsschreibenden Bücher und dann auch später der Propheten. Die theologische Betonung vom 5. Buch Mose gibt an, wie Israel in dem verheißenen Land leben musste, dass der Gott, der sie erwählt hatte, ihnen geben würde. Und sein ermahnender und anleitender Stil bietet rhetorische Muster für die Historiker, Propheten, Psalmisten und Weisheitslehrer des Alten Testamentes. Über den hebräischen Kanon hinaus ist das 5. Buch Mose zusammen mit Genesis, den Psalmen und Jesaja eines der 4 meist zitiertesten Bücher des Alten und Neuen Testamentes. Paul Haus zeigt hier sehr schön auf, wie bedeutend das 5. Buch Mose eigentlich für den ganzen Rest des Alten Testamentes ist. Und ich würde dem vielleicht noch hinzufügen, dass die Notwendigkeit des Eingreifens der Gnade Gottes sich in jedem dieser Bücher auf ganz unterschiedliche Art und Weise zeigt. Und wenn wir jetzt vielleicht mal ganz kurz einige Minuten durch das Alte Testament hindurchgehen, will ich vielleicht mal der Aufteilung Jesus, so wie Jesus über das Alte Testament gedacht hat, uns durch das Alte Testament hindurchführen. Ja? Jesus hat gesprochen, zum Beispiel in Lukas 24, von den Mose und den Propheten und den Schriften. Ja, eine dreiteilige Einteilung des Alten Testamentes. Mose ist das Pentateuch und dann die Propheten sind zuerst die geschichtsschreibenden Propheten, Josua, Richter, Samuel und Könige. Die deuteronomistische Geschichte wird es in akademischen Kreisen genannt. Und dann auch die Propheten, die predigenden Propheten, könnte man sagen. Ja, das sind dann die Prophetenbücher. Und dann haben wir am Ende noch die Schriften, die poetischen Bücher und einige weitere Geschichtsbücher. Sehen wir uns mal diese 3 Teile an. Da fangen wir vielleicht an mit dem Pentateuch. Das Pentateuch, diese 5 Bücher Mose, die uns die Vorgeschichte, aber dann auch die Bedingungen und die Ziele des Bundes sowie den eigentlichen Bundesschluss schildern. Und in dieser Schilderung, die wir hier über das Gesetz vorfinden in diesen 5 Büchern Mose, fällt nicht unbedingt positiv aus. Ja, so wie hier der Bund schon beurteilt wird von Anfang an in dem, wie sie hier im Pentateuch dargestellt werden, denke ich, können wir dem Alttestamentler John Seilheimer nur zustimmen, der den Zweck des Pentateuchs dieser 5 Bücher Mose wie folgt beschreibt. Der zentrale Zweck des Pentateuchs liegt darin, die Bedeutung eines Lebens im Glauben zu vermitteln. Von daher liegen durchaus viele Ähnlichkeiten zwischen dem Pentateuch und den neutestamentlichen Büchern vor. Insbesondere denen vom Apostel Paulus. Beide betonen das Versagen des mosaischen Gesetzes und auch Gottes gütiges Angebot der Gnade angesichts eines von Herzen kommenden Glaubens. Das Pentateuch, sagt Seilheimer hier, ist zu vergleichen mit den Briefen des Paulus. Es ist letztendlich eine negative Beurteilung des Gesetzes. In dem Pentateuch als insgesamtes wird schon deutlich, es muss etwas Besseres kommen als dieser Bund. Es muss eine Erneuerung von Herzen kommen, auf die der Mensch in einem von Herzen kommenden Glauben reagiert. Aber wenn wir dann zu den geschichtsschreibenden Propheten, Josua, Richter, Samuel und Könige fortschreiten, sehen wir auch dort, dass immer wieder deutlich wird, dass etwas sehr viel Größeres kommen muss. Denken wir an das Buch Josua. Das Buch Josua beschreibt Israels erfolgreiche Landeinnahme, aber lässt dann keinen Zweifel daran, dass diese nur durch göttliche Erwählung, Macht, den Dienst eines Mose-ähnlichen Führers in Josua und einer gehorsamen Generation möglich war. Aber am Ende des Buches, Josua 24, Verse 19 bis 20, wird schon sehr deutlich. Wie wird es bei der nächsten Generation sein? Sie sind gerade noch so in das verheißene Land hineingekommen und der einzige Grund, warum sie tatsächlich das Land eingenommen haben, war mehr Gottes Gnade und Güte als der Gehorsam des Volkes. Und diejenigen, die von uns das Buch Richter besser kennen, wissen, dass sich hier diese Geschichte nur weiter fortsetzt. Wo es sehr deutlich ist, dass wir immer wieder die Gnade und die Treue Gottes haben, die das Volk von den Besatzungsmächten oder den Fremden, unter denen sie wohnen, ihnen den Triumph gibt. Obwohl die Richter selbst von Gott eingesetzt als Erlöser bis hin zu Samson sich mehr und mehr als Männer entpuppen, die selbst sicherlich nicht die Qualifikation haben, um wirklich als gottesfürchtige Männer das Volk anzuführen, so ist es doch letztendlich trotz des Ungehorsams und des Versagens des Volkes selbst die Treue Gottes, die sie in dem Land hält. Dann lesen wir weiter die Geschichte im ersten und zweiten Buch Samuel. Und auch hier wird sehr deutlich in dem, was offenbart wird über die Zukunft des Königreichs, dass letztendlich nur das Vertrauen auf die souveräne und treue Herrschaft Gottes und dass der König, der hier in David und Salomon eingesetzt wird, sich absolut abhängig macht von der souveränen und treuen Herrschaft Gottes, dass einzig und allein darin der Segen für die Zukunft des Volkes liegt. Dann haben wir das erste und zweite Buch Könige. Ich denke hier ein sehr trauriger Bericht, wie König nach König eigentlich das Volk mehr und mehr geistlich verkommt. Sicherlich, es gibt zwischendurch immer wieder Erweckungen, aber letztendlich führt diese Geschichte der Könige dazu, dass das Volk am Ende das, was schon 5. Mose angekündigt hat, erlebt, nämlich dass sie in die babylonische Gefangenschaft gehen. Und doch sehen wir, dass selbst ein König wie Ahab, wohl einer der schlimmsten Könige, die in diesem Buch beschrieben werden, zu Buße kommt. Und es ist genau diese Buße, diese Umkehr des Ahabs, die hier dann vor dem Volk als ein Beispiel steht. Das muss für das ganze Volk stattfinden, damit sie diese Gnade, die am Ende kommen muss, erleben. Zentral in diesem Buch, 1. und 2. Buch Könige, ist dann auch das Gebet des Salomos bei der Einweihung des Tempels, wo er im 1. Könige 8 auch diese Notwendigkeit der Buße vor den Augen des Volkes führt. Und so sehen wir in diesen 147 Kapiteln, die ein gut Fünftel des Alten Testamentes ausmachen, wird sehr deutlich, der Zerfall, die Hoffnungslosigkeit letztendlich des Bundes, den Gott am Berg Sinai und damals in der Moab-Ebene am Jordan geschlossen hat, wie dieser Bund eigentlich nicht funktionieren wird. Und doch, wie am Ende, nach der Buße und in dem Vertrauen auf Gottes souveränes Einwirken und Gottes Treue, doch noch Hoffnung besteht. Ich denke, wenn wir dann weiterlesen bei den Propheten, Jesaja und Jeremia und Hesekiel und dann auch den 12 kleineren Propheten, 10 kleineren Propheten, wird es sehr deutlich, ja, dass wir hier in diesen Büchern immer wieder eine Aufforderung zur Umkehr finden. Genau das, was auch schon im Deuteronomium aufgefordert wurde, wenn ihr umkehrt zu dem Herrn, so wird er euer Herz beschneiden, so wird er etwas radikal Neues in eurer Mitte machen. Ja, diese Aufforderung zur Umkehr als ein zentrales Thema. Und dann natürlich bei den großen Propheten, dann bei Jeremia die Ankündigung eines neuen Bundes, genau in dem Bezug auch zu dieser Beschneidung des Herzens, bei Hesekiel die Ankündigung des Bund des Friedens, bei Jesaja diese Verheißung, dass etwas Neues kommen wird, wo Gott sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Wenn ich euch auch ins Gericht nehmen muss, so habe ich doch eine Vision und Gedanken über euch und für euch, die so viel größer sind als etwas, was ihr euch jemals für euch selbst erdenken würdet. Ein goldener Faden, der sich dann durch die kleineren Propheten hindurchzieht, ist die Gnade, die Güte, die Barmherzigkeit Gottes, die in jedem dieser kleinen Propheten immer wieder angepriesen wird und darauf hingewiesen wird. Darauf kommt es letztendlich an. Die kommende, die endliche Gnade Gottes, die nicht nur in dem Pentateuch und jetzt bei den Propheten, sondern auch in den Schriften ganz im Zentrum steht. In Schriften, wo wir dann neben dem Psalm und den Weisheitsbüchern auch solche Geschichten haben wie die Geschichte von Esther oder auch Daniel oder auch Ruth. Und wenn wir uns diese Bücher allein schon mal vornehmen, wo wir sehen, letztendlich hat Gott aus dem Unmöglichen, ja, bei Esther, das Volk würde von den Persern geschlachtet werden. Und doch Gott hier in dieser dunklen, in diesem dunklen Moment der Geschichte, übernatürlich bewahrt er sein Volk. Bei Ruth und Naomi, die eine hoffnungslose Existenz vor sich hatten, hat Gott aus dem Unmöglichen etwas möglich gemacht. In den Weisheitsbüchern ganz ähnlich wird es deutlich, dass derjenige weise ist, der sich nicht auf seine eigene Weisheit, auf sein eigenes Können verlässt, sondern einzig und allein in der Gottesfurcht sich abhängig macht, dass Gott das weiß, was wir nicht wissen, dass Gott das kann, was wir nicht können. Und so sehen wir das auch hier, letztendlich diese Schriften, dieser letzte Teil des Alten Testamentes, in ganz unterschiedlichen Gattungen, in ganz unterschiedlichen Formen der Literatur uns dazu hinführen soll, dass der Mensch, dass der Gläubige sich abhängig macht von der souveränen Gnade Gottes. Das war jetzt sicherlich ein ziemlich schneller Überblick über das Alte Testament, wo wir nur stichpunktartig diese These vertiefen konnten, dass letztendlich die alttestamentlichen Schriften das weiterführen, was schon 5. Mose 30 für uns in Aussicht stellt. Am Ende der Geschichte steht die Gnade Gottes. Letztendlich uns auf die Notwendigkeit dessen, dass Gott übernatürlich einwirken muss, darauf hinweisen. Ich denke, wenn wir die Geschichte des Alten Testamentes zu Ende lesen, bis hin zu Esra und Nehemia, sehen wir, dass auch in dem Moment, wo wir erwartet hätten, dass Gott jetzt etwas radikal Neues macht, nämlich als das Volk Israel aus der babylonischen und persischen Gefangenschaft zurückkehrt, wo wir erwarten, hier findet jetzt endlich diese Erneuerung statt. Aber wenn wir Esra und Nehemia lesen, sehen wir immer noch nicht, hat das, was Gott hier in Aussicht gestellt hat, stattgefunden. Wo Nehemia und Esra immer noch mit einem Volk zu tun haben, wenn es auch eine Erweckung, eine Erneuerung gibt, wo doch das Neue nicht gekommen ist, was sich dann auch unterstützt von einigen kleineren Propheten weiter verfolgt wird, einfach wo weiterhin der Herzenszustand des Volkes sich noch nicht verändert hat. Diese Erneuerung des Herzens, diese Beschneidung des Herzens würde erst mit, in und durch Jesus Christus kommen. Und da kommen wir jetzt zum Neuen Testament. Und da ist das, wo jetzt hier explosionsartig sich Gottes Offenbarung, sei es Heils, zeigt. Wo wir jetzt hier sehen, Jesus Christus, Gott in menschlicher Form, kommt auf die Erde herab. Derjenige, der angekündigt wurde in Jesaja, dieser Gottesknecht, er kommt. Und er ist derjenige, der diese Herzenserneuerung des Volkes einleiten wird. Eugene Merrill in seinem Kommentar über das 5. Buch Mose beschreibt dann diese Beschneidung des Herzens, die angekündigt wurde im 5. Buch Mose, wie folgt. Genauso wie die Beschneidung des Fleisches die äußere Identifikation mit dem Herrn und der Bundesgemeinde symbolisieren sollte, so spricht die Beschneidung des Herzens, also die innere Beschneidung, von einer inneren Identifikation mit ihm, in dem, was wir in christlicher Theologie Wiedergeburt nennen. Paulus setzt die Beschneidung des Fleisches mit geistlicher Erneuerung gleich, insbesondere in seinem Brief an die Römer. Das, was er sich hier in der Beschneidung des Herzens in Aussicht gestellt hat, zeigt sich jetzt, indem in der Wiedergeburt durch den Heiligen Geist, den Jesus Christus zu Pfingsten hinabgesendet hat. Gott hat endlich diese Prophezeiung erfüllt. Nicht nur an Juden, sondern auch an Christen. Und da würden wir jetzt den Vortrag noch in eine ganz andere Richtung führen. Warum jetzt auch die Heiden und nicht nur die Juden, die diese Beschneidung des Herzens, diese Wiedergeburt und Erneuerung erleben? Und da, wer will, kann vielleicht mal dazu sich 5. Mose 32, Vers 21, anschauen, notieren und das mal mit Römer 11 vergleichen, wo auch selbst dieses Detail, dass den Nationen, den Heiden, dieser neue Bund, diese Beschneidung des Herzens zukommt, schon angedeutet wird. Aber ich denke, wir können dem, was Eugene Merrill hier andeutet, nämlich, dass die Beschneidung des Herzens sich in der Wiedergeburt der geistlichen Erneuerung des Menschen zeigt, vielleicht noch spezifischer festmachen. Wenn wir Paulus im Römer 2 oder auch im Kolosser 2 folgen, wie er jetzt diese Beschneidung, die äußere Beschneidung mit der inneren Beschneidung, die Beschneidung von Hand, die Beschneidung nicht von Hand und von einer Beschneidung Christi spricht, so sehen wir, dass hier letztendlich sich diese angekündigte Beschneidung des Herzens, diese angekündigte Erneuerung des Menschen noch spezifischer beschreiben lässt, als die Tatsache, dass der Mensch, dass der Gläubige mit Jesus Christus eins wird. Schlagen wir unsere Bibeln einmal auf zum Kolosser Kapitel 2 und lesen dort die folgenden Verse 9 bis 13. Die Beschneidung des Herzens erfüllt sich in dem Einssein mit Jesus Christus. In unterschiedlichen Abschnitten, wie auch Römer 2 und jetzt hier Philipper 3, aber auch im Philipperbrief, im Galaterbrief, in der Apostelgeschichte, sehen wir diesen Bezug auf die Beschneidung. Aber lesen wir einmal hier in Kolosser 2, Vers 9, wie folgt. Denn in ihm, also Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, aber jetzt mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, also eine innere Beschneidung. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen abgelegt in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm, mit Christus seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Und sicher wäre schön, wenn wir jetzt hier Zeit hätten, wirklich diese Beschreibung der Beschneidung einmal wirklich tiefer zu betrachten, wie Paulus sich hier beschreibt. Aber er setzt sie auch der Tatsache, dass wir mit Christus gestorben und auferstanden sind, gleich. Wir haben ein ganz neues Leben in Christus. Wir identifizieren uns nicht mehr außerhalb Jesu Christi, sondern in und mit Jesus Christus. Michael hat gestern Abend, als ich mit ihm kurz darüber gesprochen, gesagt, ja, was verstehst du unter Einssein mit Christus? Ja, und sicherlich, ich bin mir gewiss, das muss noch, vieles von dem, was ich heute Morgen sage, muss noch sehr viel tiefer definiert und weiter definiert werden. Aber letztendlich ist das, was Paulus hier als den Höhepunkt, als die Erfüllung dessen, worauf wir schon im Alten Testament gewartet haben, beschreibt. Und in seinen Briefen setzt Paulus sich immer wieder mit dieser Thematik auseinander. Ja, letztendlich der ganze Korintherbrief, auf all die Probleme, die wir hier bei den Korinthern vorfinden, die Antwort ist, die Paulus für die Korinther hat, ist, ihr seid eins mit Christus. Und das ist die Antwort für die Unzucht in eurer Gemeinde, für den Zwiespalt in eurer Gemeinde, für dem, wie ihr eure Gaben in der Gemeinde einsetzt. Letztendlich war das seine Antwort. Eins sein mit Christus. Und so sehen wir, wie hier sich jetzt unser Kreis schließt. Die endliche Gnade Gottes, die im Alten Testament angekündigt und die Notwendigkeit deren Kommen durch das AT immer deutlicher wird, hat sich jetzt in dieser unendlichen Gnade Gottes, dass der Gläubige mit Christus eins wird, erfüllt. Dadurch, dass dem Gläubigen die Sünden abgewaschen sind, die Sünden vergeben sind und somit jetzt der Weg für eine Bundesbeziehung zu dem Herrn möglich gemacht wurde. So haben wir also jetzt hier einmal den Bogen geschlagen von der Frömmigkeit der Patriarchen bis hin zu diesem Höhepunkt, den Thomas Bernard beschreibt. Wir haben gesehen, wie Kolosser 1, Vers 27 sich in unserem Leben zeigt als die Erfüllung dessen, worauf wir im ganzen Alten Testament gewartet haben. Uns hat Gott bekannt gemacht, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und liebe Geschwister, lasst uns jetzt hier zwei Anwendungen für unser eigenes Leben ziehen. Wir wollen uns klar der Frage stellen, wie leben wir denn unser christliches Leben? Leben wir es eher dem alten Bund ähnlich oder dem neuen Bund? Wie töricht ist es für uns, unser Christsein festzumachen an ganz bestimmten Regeln? Als guter Christ tue ich das und tue ich das nicht. Wo wir unser ganzes Leben einfach nur definieren, indem wir versuchen, uns zusammenzureißen und unser ganzes christliches Leben auf Prinzipien aufzubauen. Ich denke, das hat sich doch klar bewiesen im Alten Testament, dass das nicht funktioniert hat. Es gibt dieses Spiritual in America, give me that old time religion. It was good enough for my father and it was good enough for my mother. It's good enough for me. Gib mir die alte Religion. Sie war gut für meinen Vater, sie war gut für meine Mutter, sie ist gut genug für mich. Und sicherlich hier ist das wahre Evangelium gemeint in diesem Spiritual, aber mögen wir nicht sagen, es war gut genug für unsere Väter und unsere Mütter im Alten Testament und es ist gut genug für uns. Wir sehen hier, es muss etwas radikal anderes in unserem Leben geschehen, als nur ein äußerliches Konformgehen mit ganz bestimmten Erwartungen. Wir müssen uns ausstrecken danach und sagen, was ich brauche, ist eine tagtägliche Erneuerung durch Jesus Christus. Was ich brauche, ist ein tagtägliches Umdenken, was es heißt, dass ich mit Christus vereint bin. Das letztendlich ist das Heil, was uns bereitet wurde und nicht, dir sind deine Sünden vergeben und jetzt versuch dich zusammenzureißen. Und ich glaube, ich predige hier zum Chor, ja. Ich freue mich schon sehr auf morgen, wenn Don Carson Philipper 3 und die Gebete des Paulus für uns auseinandernimmt, denn genau das ist es letztendlich, wofür Paulus gebetet hat, wo wir sicherlich auch morgen genau diese Thematik, was heißt es denn, eins zu sein mit Christus, auch weiter vertiefen. Aber ich frage mich heute Morgen, womit identifizieren wir uns? Versuchen wir unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott zu schaffen oder ist Christus meine Gerechtigkeit? Ist Jesus Christus derjenige, der mir Wert gibt oder ringe ich danach, mir durch mein eigenes Tun und Handeln mit meinen Mitmenschen Wert zukommen zu lassen? Worin finde ich meine Annahme? Worin finde ich letztendlich meinen Ruhm und meine Herrlichkeit dessen, worauf ich stolz bin? Ist mein Ruhm Christus oder mache ich meinen Ruhm und meinen Stolz noch an etwas anderem fest? Was ist meine Ausrichtung meines Lebens? Was ist der Sinn? Was ist das Ziel? Ist es Christus? Radikal werden wir dazu aufgefordert, wenn wir uns hier sehen, die Geschichte der Gnade Gottes im Alten Testament, wie töricht ist es, wenn wir uns jetzt abwenden von dieser Gnade und wie im Galaterbrief es heißt, die wir angefangen haben in dieser Gnade jetzt ganz anders weitermachen. Und so will ich uns mit diesem Vortrag ermutigen, auch gerade dieser Lehre des Einssein mit Christus weiter auf den Grund zu gehen. James Stewart in seinem Buch, in dem er das Einssein mit Christus beschreibt, sagt das Folgende: Das Herzstück der Religion des Paulus ist Einssein mit Christus. Dies mehr als Rechtfertigung, mehr als die Heiligung, ja sogar mehr als die Versöhnung, ist der Schlüssel, der die Geheimnisse seiner Seele für uns aufschließt. Alles, was Religion und geistliches Leben für Paulus bedeutet, kommt für uns in solchen großen Worten zusammen, wie Galater 2, Vers 20. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und liebe Geschwister, ist das das, worauf unser Leben ausgerichtet ist? Dass wir sagen, ich lebe, doch nicht länger lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Ist das unser Zeugnis? Es gibt kein anderes Heil, keine andere Heiligung, kein anderes geistliches Leben, wahres geistliches Leben, als dass wir das zu unserem Mantra machen. Aber ich denke, es hat auch Anwendungen dafür, wie wir predigen. Predigen wir das Alte Testament als eine Ahnengalerie von Vorbildern? Wo wir unseren Leuten, unserer Gemeinde sagen, ihr müsst nur einem David ähnlich sein, ihr müsst nur einem Abraham nachahmen? Oder sehen wir, nein, die Geschichten im Alten Testament, die Gedichte im Alten Testament, die prophetischen Worte im Alten Testament sollen dazu dienen, uns weit über einen Abraham, David, Daniel hinauszuführen, nämlich zu Jesus Christus. Dass eigentlich die Bücher uns gegeben sind, als ein uns vor Augen führen, dass Christus im Heil kommen musste und uns erneuern musste. Gehen wir doch noch einmal zurück zu dem Text, den wir gestern Abend in der Predigt gelesen haben, 2. Timotheus 3. Und damit will ich dann auch abschließen. Was sagt Paulus hier über das Predigen des Alten Testamentes? 2. Timotheus Kapitel 3. Und da haben wir gestern Abend sehr innigst die Verse 14 und 15 betrachtet. Ich lese sie noch einmal. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und dir vertraut ist, da du ja weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften weißt, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Was wird hier über das Alte Testament gesagt? Sie sind in der Lage, dich zu unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus. Sie schaffen uns einen Appetit, einen Hunger, eine Sehnsucht danach, dass das, was Christus uns bereitet hat, dass wir das ergreifen. Und ich denke, so sollten wir das Alte Testament verkündigen. Als eine Erwartung, die hier aufgebaut wird, die sich erst in dem Ernstsein mit Christus erfüllt. Und sicherlich ist das leichter zu sagen als zu tun. Ich wünschte, ich hätte noch einen Workshop Zeit. Vielleicht können wir das nächstes Jahr einbauen, wo ich ganz praktisch zeige in der Predigtvorbereitung, wie wir jetzt den Bogen spannen von der Frömmigkeit der Patriarchen hin zu dem Einssein mit Christus. Von der schon erhöhten Geistlichkeit der Propheten im Alten Testament hin zu Christus und dem Einssein mit Christus. Wir haben eine wunderbare Geschichte im Alten und im Neuen Testament. Und es ist keine andere Geschichte als eine Geschichte der kommenden, notwendigen Gnade Gottes, die letztendlich eine unendlich große Gnade Gottes ist. Möge der Herr diese Worte segnen. Wir wollen noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir und loben und preisen dich über dieses große Heil, was du uns bereitet hast. In dem Kapitel wo wir den Titel für unsere Konferenz finden, im 1. Petrus, heißt es, dass nach diesem Heil sehnt sich die himmlische Welt, es zu erfassen und zu sehen. Wir lesen die Propheten im Alten Testament haben sich gesehnt nach diesem Tag, wo dieses Heil offenbart ist. Und Herr, wir haben es erlebt in Christus. Und Herr, so bitte ich dich, vergib uns, dass wir, die wir so ein kostbares Gut in dem Heil in und durch Jesus Christus erfahren haben, oftmals wieder auf Abwege kommen und versuchen, unser geistiges Leben, unsere Beziehung zu dir ganz anders auszuleben als in unserer Verbundenheit mit Jesus Christus. Herr, so vergib uns und führe uns tiefer und tiefer in die Erkenntnis der Schätze und des Lebens und der Freiheit, die wir in und durch Jesus Christus haben. Herr, das soll unser Gebet sein. Herr, befähige uns, dass wir auch umdenken, wie wir über das Alte Testament predigen. Herr, dass wir auch durch die Workshops und das, was weiter an dieser Woche in dieser Konferenz angeboten wird, erkennen und lernen, wie wir das Alte Testament auf diese Gnade hin predigen und verkündigen können. Herr, wir danken dir für diese Gnade und loben und preisen dich, dass wir sie in Christus erfahren durften, und bitten dich auch, wenn jemand hier in diesem Raum sitzt, der diese großartige Gnade, diese unendliche Gnade noch nicht erlebt hat, Herr, dass du das tust, was nur du durch deinen Heiligen Geist tun kannst, dass du blinde Augen sehend machst. Herr, mach alle unsere Augen sehend für dieses große Heil. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.